In einem riesigen Land wie Ägypten wäre der österreichische Beitrag so marginal, dass wir keine gesonderte Wirkung erzielen können. Und deswegen haben wir uns entschieden, eben mit so kleineren Ländern zu arbeiten. Diese vielen, vielen Ereignisse von außen, die destabilisieren die Länder mittlerweile so stark, und das Fehlen von guter Staatlichkeit führt dazu, dass halt Gruppen ihre Interessen vor alles andere stellen. Dann hast du Staaten, die du sehr lange für stabil hältst, wie Syrien bis 2010-11, und dann kommen durch Ereignisse viele Konflikte noch einmal raus. Man macht sehr oft die Religion fest oder die unterschiedlichen ethnischen Zugehörigkeiten. Das ist es aber eigentlich nicht.
Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Konflikte im Nahen Osten, Krisen und Kriege in Afrika. Und was macht das Bundeswehr dort? Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Hergehört. Mein Name ist Ute Axmann und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute spreche ich mit Herrn Magister Günther Barnett. Er kommt von der Generaldirektion für Verteidigungspolitik im Verteidigungsministerium und ist oft in Krisenregionen unterwegs. Hallo Günther, danke, dass du hergekommen bist.
Ja, ebenfalls danke herzlich.
Was ist deine Funktion im Verteidigungsministerium? Was machst du da genau?
Ich bin direkt beim Generaldirektor für Verteidigungspolitik, der zufälligerweise zum Glück auch Generalsekretär ist, angeflanscht und steuere dort aus dem Ministerium heraus unsere Aktivitäten in den angesprochenen Krisenregionen mit einem Schwergewicht auf Afrika und den Nahen und Mittleren Osten, obwohl wir ja auch in Osteuropa durch den Krieg in der Ukraine und am Westbalkan die eine oder andere Krise gewärtigen müssen.
Du bist ja erst vor kurzem aus dem Nahen Osten zurückgekehrt. Was hast du dort gemacht?
Ich war jetzt einen Monat in Jordanien. Das ist eines unserer Schwerpunktländer im Nahen und Mittleren Osten, wo wir die Streitkräfte unterstützen, in einer Angelegenheit, die wir als militärische Beratung und Unterstützung bezeichnen. Also das ist die Unterstützung von stabilen Ankerstaaten in den Regionen Afrika, Nahe Mittlerer Osten und auch den beiden anderen zuerst genannten, mit dem Ziel, dass deren Streitkräfte dazu befähigt werden, besser die unmittelbaren Umfeldkrisen, die sie gewärtigen müssen, zu bewältigen. Das heißt, die Zielsetzung dieser Maßnahmen ist weniger als früher große UN-Einsätze, langhaltende, sehr intensive Einsätze wie in Afghanistan diese 20 Jahre, wo man selber sehr viele Truppen aufwenden muss, sondern die Zielsetzung ist, Länder, die relativ stabil sind, die Möglichkeit zu geben, dass sie in ihrem Umfeld sicher wirken können. Und dabei ist unser Schwergewicht, sind eben die Streitkräfte zu schauen, dass die Aufgaben selbstständig gut wahrnehmen können.
Das heißt, Jordanien gilt als Stabilitätsanker in der Region, ist das richtig?
Naja, Jordanien ist in dem Teil des Nahen und Mittleren Ostens, den man als die Levante bezeichnet, also Libanon, Syrien, Palästina, Irak und eben das angesprochene Jordanien, das letzte stabile Land, sehr zentral in der Mitte gelegen. Eine Vielzahl von Flüchtlingen aus den Konflikten der letzten Jahrzehnte haben dort ihre neue Heimat gefunden, über 4 Millionen Palästinenser, hunderte, tausende Iraker, 1 Million Syrer, die in den letzten 20, 30 Jahren durch die Kriege dorthin gegangen sind, die Palästinenser schon viel länger, seit 48. Und das Land ist eben eine Mischung aus diesen unterschiedlichen Menschen und ungefähr die Hälfte nur sind eigentlich traditionelle jordanische Stammesangehörige. Und durch das Königshaus gelingt es ganz gut, das alles auszubalancieren. Und es ist quasi der zentrale Punkt, an dem viele europäische Staaten ihre Hoffnungen damit verbinden, dass das Land positiv auf seine Nachbarn einwirken kann, aber auch selber nicht ins Schlechte hineinfällt. Also nicht so wie Syrien wird, nicht so wie der Libanon wird, nicht so wie der Irak wird. Und gerade jetzt aktuell in der Diskussion um diesen sogenannten Trump-Plan, um eine Stabilisierung in Gaza, werden Ägypten und Jordanien eine zentrale Rolle spielen. Wir konzentrieren uns halt auf so kleinere Länder wie Jordanien, weil wir dort als Österreicher einen Fußabdruck haben, wo wir mit unseren Leistungen ernst genommen werden. In einem riesigen Land wie Ägypten wäre der österreichische Beitrag so marginal, dass wir keine gesonderte Wirkung erzielen können. Und deswegen haben wir uns entschieden, eben mit so kleineren Ländern zu arbeiten wie Jordanien.
Mhm. Dazu komme ich da aber dann gleich. Warum macht Österreich das?
Warum macht Österreich das? Also es ist für uns eindeutig, dass in dem, was wir als Risikobild bezeichnen, das wir seit einigen Jahren herausgeben, dass klar ist, dass Effekte, die in Österreich eintreten, natürlich ausgelöst werden durch andere Ereignisse. Also die berühmte Migrationskrise 2015, wir erinnern uns, 1,5 Millionen Menschen, die aus dem vor allem Nahen und Mittleren Osten, Nordafrika und Afghanistan durch unser Land gezogen sind, die meisten nach Deutschland und ungefähr ein Zehntel davon da geblieben ist. Eine solche Migrationskrise, so eine wellenartige, die hat ihre Vorgeschichte. Und die Vorgeschichten sind halt die langanhaltenden Krisen und Konflikte, die bewaffneten Auseinandersetzungen, die Armut, der Klimawandel und all das zusammen, das Menschen dazu bewegt, ihr Land zu verlassen. Entweder unmittelbar irgendwo in die Nachbarschaft oder in einer späteren Folge einmal bis nach Europa. Und solche Dinge können uns natürlich nicht egal sein. Also weder die massenhafte Migration, noch auch unmittelbare Sicherheitsbedrohungen wie terroristische Anschläge, die einen Hintergrund in solchen Situationen haben und auch in der Mischung mit der organisierten Kriminalität, jede Form von illegalem Schmuggel, Waffen, Drogen, was heißt auch immer, nach Europa, aber einschließlich auch des Schlepperunwesens, hat ihren Ursprung in der Peripherie, in den Krisenregionen rund um Europa herum, manchmal sogar ein bisschen weiter über das hinaus. Und der zentrale Ansatzpunkt für uns ist zu sagen, wir müssen das Umfeld so weit wie möglich stabilisieren, um die Risiken zu verringern, zu verlangsamen, zu verzögern oder im allerbesten Fall vielleicht sogar über einen langfristigen Prozess eine Transformation herbeizuführen, damit bestimmte krisenhafte Situationen vor Ort nicht mehr entstehen können, dass die Menschen in Friede, Anstand und Würde und in Wohlstand leben können. Das sind sehr hohe Visionen, das ist sehr langfristig angelegt, das wird nicht von heute auf morgen passieren. Aber jedes europäische Mitgliedsland ist dazu angehalten, seine Beiträge zu liefern. Und nachdem sich das Krisen- und Konfliktmanagement halt verändert hat und wir nicht mehr nur davon ausgehen können, dass es zentrale Beschlüsse gibt, wie durch die UNO mit Missionen, die eingesetzt werden und dann die Stabilität vor Ort versucht wird zu erzeugen, sondern die Mitgliedstaaten selber ihre eigenen Entscheidungen unter anderem treffen müssen und zu sagen, wo konzentriere ich mich mit meinen Kräften, was tue ich, um mein Umfeld zu stabilisieren, ist diese österreichische Politik eben entstanden, zu sagen, wir konzentrieren uns auf ein paar kleinere und sehr wohlgesonnene und sehr ähnliche Länder von der Denkart her, die keine Aggressionen gegenüber ihren Nachbarstaaten auslösen, sondern die nur bemüht sind, sich selbst stabil zu halten und positiv auf ihr Umfeld auszustrahlen.
Damit man auch wirklich etwas bewirken kann. Wieso kommt diese Krisenregion eigentlich nie zur Ruhe?
Das ist eine ganz schwierig zu beantwortende Frage. Ich glaube, wir müssen ein bisschen in die Geschichte zurückgehen und sagen, die Staatswerdung, so wie wir sie kennen, die bei uns dann irgendwann im 19. Jahrhundert in den liberalen Ende des 19. Jahrhunderts in den liberalen demokratischen Rechtsstaat übergeht, auch wenn wir das durch zwei Weltkriege dann ein bisschen unterbrechen, aber dieses Kontinuum zu sagen, wir gestalten unseren Staat so, das ist eigentlich ein sehr singulär europäisches Phänomen, bis auf ein paar andere Staaten in der Welt ist das nahezu nicht gelungen. Und da gibt es viele Unterbrüche und natürlich auch immer noch Rückwirkungen aus der Kolonialzeit. Und jetzt hat das Beziehungsgeflecht zwischen uns und diesen Staaten ja nie aufgehört. Man bezeichnet das als Globalisierung und sagt halt, wir wirken auf sie, sie wirken auf uns. Und vieles von dem, was wir auch tun, in dem Zusammenhang, dass die Wirtschaftsbeziehungen zwischen diesen Ländern und uns sind, führt dazu, dass es diese gegenseitigen Abhängigkeiten gibt. So, warum kommt es vor Ort nicht zur Ruhe? Weil eben diese Staatswerdungsprozesse nirgendwo richtig durchgeschlagen haben. Jordanien ist ein gutes Beispiel dafür, für einen, auch trotz dieser unterschiedlichen Zusammensetzung der Bevölkerung, für einen Staat, wo sie die Leute alle damit identifizieren und nicht das Ziel haben, einer den anderen auszumanövrieren. Mhm. So, und dann hast du Staaten, die du sehr lange für stabil hältst, wie ich weiß nicht was, Syrien bis 2010, 11. Und dann kommen durch Ereignisse, die sehr, wie soll ich sagen, sehr anschaulich zutage treten, kommen viele Konflikte noch einmal raus, die man davor als als weniger bedeutend gesehen hat. Man macht sehr oft die Religion fest oder die unterschiedlichen ethnischen Zugehörigkeiten. Das ist es aber eigentlich nicht. Die Wahrheit ist heute, dass dort im Raum zu viele Menschen für zu wenig Fläche und zu wenig Ressourcen leben. Also gerade der Wassermangel ist extrem. Dann natürlich die Auseinandersetzungen, gerade in Afrika, um Rohstoffe. Ja, und mittlerweile ist das eben nicht nur seltene Erden oder sonst irgendwas. Das ist natürlich auch Boden. Ja, diese Auseinandersetzungen, die finden statt, weil die Staaten nicht so sind, dass sie es gut managen. Mhm. Wir haben meistens eine Elite, die in den Hauptstädten verortet ist und die sich sehr wenig um das freie Land draußen kümmert. Und im freien Land draußen sind die Prozesse irrsinnig schnell. Also wenn man früher, ich sage ein Beispiel, vor allem in Afrika hast du sehr viele Menschen gehabt, die Subsistenzwirtschaft geführt haben. Das heißt, der Bauer hat ein bisschen sein Feld mit seiner Familie oder seine Viehherde und davon hat er gut leben können und in schlechten Zeiten nicht so gut. Ja? Jetzt, wo sich das alles umstellt auf quasi agroindustrielle Anbau, können die Menschen nicht mehr mit externen Ereignissen umgehen. Covid-19 zum Beispiel, also Covid-20 hat irrsinnig viel, oder 19, hat irrsinnig viel angetrieben. Wenn kenianische Bauern, die nur Tulpen anbaut haben, ja, und dann gibt es keine Hotels, wo man die Tulpen hinverkaufen kann von einem Tag am anderen, dann kann der nicht mehr mit dieser Krise umgehen. Und diese vielen, vielen Ereignisse von außen, die destabilisieren die Länder mittlerweile so stark und das Fehlen von guter Staatlichkeit führt dazu, dass halt Gruppen ihre Interessen vor alles andere stellen. Und ob das jetzt Wasser ist, Boden ist, Rohstoffe sind, Bodenschätze, das führt dazu, dass die in einer Art kleptomanischen Clanwirtschaft sagen, das ist meins und das gehört dem anderen und jetzt schauen wir mal, wer von uns der Stärkere ist.
In den Medien bekommt man oft das Bild, dass es in Afrika nur arme Länder gibt mit Hunger, Bürgerkriegen und wenig Schulbildung. Ist das tatsächlich so? Sind alle Staaten so?
Naja, erstens mal ist Afrika ein Kontinent mit 54 Ländern, wo es ganz schwierig ist zu sagen. Also Marokko zu vergleichen mit Botswana ist natürlich, das ist etwas so, wie man das Baltikum vergleichen würde mit der Schweiz. Also die Entwicklungen sind, so wie ich es zuerst schon angesprochen habe, du hast natürlich sehr aufstrebende, starke Ökonomien, teilweise, mit sehr hohen Wachstumsraten auch. Aber der Punkt ist, dass das nicht auf die Bevölkerung verteilt wird. Also das heißt, bestimmte Gruppen werden immer reicher und das sieht man auch in den Städten und da gibt es blühende, moderne, neue Stadtteile. Und daneben gibt es halt Slums, die vor allem auch von Bevölkerung stammen, die aus den ländlichen Regionen weggehen, die glauben, es ist in den Städten besser und sich dann dort nicht etablieren können. Aber es ist ganz schwierig für jemanden, gerade für einen Afrikaner, wenn er das Land verlassen hat, aus einem Slum zurückzugehen in sein Dorf. Das würde Gesichtsverlust bedeuten. Jeder geht ja weg mit der Hoffnung, es wird besser. Und gerade das Land draußen entgleitet den Regierungen immer mehr, wird daher zum Platz, wo globale Interessen sich niederschlagen, wo Söldnergruppen aktiv sind, wo organisierte Kriminalität aktiv ist und die Menschen ihr Umfeld sehr schwer nur mehr gestalten können. Das heißt, es ist total divers. Man kann nicht von einem Afrika sprechen, nicht einmal in einem Land. Ja, du hast Städte und selbst nicht einmal bei einer Stadt. Du hast moderne, neue Stadtviertel und auf der anderen Seite Slums, in denen man natürlich nicht wohnen möchte. Also es ist ganz schwierig, so es gibt kein nur positives Bild und es gibt kein nur negatives Bild. Tatsache ist aber, dass halt gerade jetzt am Beispiel des Sudan, ich habe mir jetzt noch kurz vorher noch mal die Zahlen angeschaut, also mit 30 Millionen Menschen, die dort von Unterstützung, egal welcher Ort, vor allem Nahrungsmittelhilfe, Unterstützung abhängig sind. 15, 16 Millionen Menschen, man kann es gar nicht genau, man weiß es gar nicht genau, die vertrieben worden sind in den letzten 3 Bürgerkriegsjahren. Hunderttausende, wenn nicht schon 1 Million Tote. Oder vielleicht ist es schon mehr, wir können es ja nicht ganz genau zahlen, wir wissen es nicht genau. Das ist natürlich schon nicht von der Hand zu weisen. Das, also ein neues Stadtviertel irgendwo in Burundi oder in Ruanda oder so irgendwas kann uns nicht davon hinwegtäuschen, dass eine große Anzahl an Menschen eigentlich viel schlechter lebt, als wir es vor 19 geglaubt haben. Also wir haben vor 2019 einmal 20 Aufstiegsjahre, wo sich eigentlich alles relativ positiv entwickelt, sowohl die Ökonomie als auch die Armut wird geringer, der Hunger wird geringer. Und dann kommt sehr schlagartig jetzt wieder eine Verschlechterung.
Was ist mit Vereinigungen wie zum Beispiel die African Union? Bringt das etwas?
Anders als viele sehe ich den Institutionalismus leider nicht mehr so positiv in Afrika. Man hat sehr lange in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts auf die Institutionen gesetzt. Europa war da sehr stark, auch abgekupfert von uns selbst, von der europäischen Einigung und von der Idee des Multilateralismus, wie er vor allem in der UNO hochgehalten wird. Diese Regionalorganisationen hätten ihre Bedeutung, de facto haben sie sie aber nicht. Sie haben sie stark verloren, sie sind auch intern sehr stark zerstritten. Gerade an Westafrika hat man es gesehen, wo ja drei Länder, Mali, Burkina Faso und Niger, aufgrund der internen Auseinandersetzungen und der Einflussnahmen von Mächten von außen ausgeschert sind, aus der früher sehr guten westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS. Also diese Institutionen, es gäbe sehr viel Positives davon. Wir sind jetzt momentan nicht mehr so begeistert davon. Wir setzen lieber, wie eben zuerst erwähnt, auf diese stabilen Ankerstaaten und schauen, dass wir unsere Kraft in das hinein konzentrieren. Institutionen haben immer das Problem, dass sehr viel Geld zuerst verloren geht, bevor es unten bei den Menschen ankommt, wenn die Bürokratie kleptokratisch ist. Und das ist halt leider in diesen Regionen, muss man ehrlicherweise sagen, der Fall.
Nur zur Verdeutlichung, was ist ECOWAS?
ECOWAS ist die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, die einen sehr großen Teil westafrikanischer Länder umfasst. Und die ist eine der fünf großen, es gibt ja eine Vielzahl, aber eine der fünf großen Regionalorganisationen in Afrika. Und die hat sehr lange sehr gut funktioniert und hatte eine ähnliche Struktur wie die Europäische Union. Es gibt auch, und das ist einerseits ein Vorteil, andererseits ein Nachteil, es gibt zum Beispiel Reisefreiheit in der ECOWAS. Mhm. Also man kann von einem westafrikanischen Land in das andere fahren.
So wie in der EU.
So wie in der EU. Man kann dort auch arbeiten, man braucht keine Arbeitsbewilligungen. Die Leute fahren von Guinea oder nach Guinea zur Bananenernte, sind mehrere Monate dort, gehen dann wieder zurück in den Senegal. Also das hat alles extrem positiv gewirkt. Es ist aber dann halt auch, wenn du Anfeindungen hast, wenn du Aufständische hast, dann ist natürlich die Reisefreiheit ganz schnell einmal wieder der gegenteilige Effekt. Ja, durch sind die Grenzkontrollen, es gibt ja nahezu keine Grenzkontrollen in Afrika, außer bei geregelten Übergängen. Ja, aber sonst ist es ja ein Fluidium. Die Menschen bewegen sich oder haben sich immer hin und her bewegt, sind das gewohnt. Deswegen war das auch gut in Westafrika. Zugleich unterstützt es halt auch die Bewegungen von organisierter Kriminalität oder von aufständischen, dschihadistischen oder sonst was Gruppen, die sind dadurch natürlich auch bevorzugt. Und die Flächen sind ja groß. Wenn man so Europa in die Karte hineinprojiziert, das macht man manchmal so aus Jux und Tollerei, dann sieht man das, wie groß der Kontinent in Wahrheit ist. Und du kannst den natürlich nicht so kontrollieren wie bei uns.
Und welche Auswirkungen hat das alles auf Europa?
Welche Auswirkungen hat das auf Europa? Also ich meine, im Vordergrund steht immer, und auf das schaut man als allererstes, immer so Terrorismus und Migration. Ja. Die Migration ist halt momentan etwas zurückgegangen, die direkt nach Europa geht. Wir wissen aber nicht, ob sich nicht so ein Becken wieder ansammelt an Menschen, die irgendwo in den Zwischenstaaten, in den Transitstaaten jetzt, weil sie geflüchtet sind von den Krisen und von den bewaffneten Konflikten, ob das irgendwann einmal sprunghaft wieder zu uns kommt. Das kann niemand sagen. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Du kannst es nicht vorhersagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt, ist sehr hoch, weil du kannst ja Menschen nicht ewig irgendwo einpferchen in Lagern. Das haben wir auch vor 15 gesehen. Da hat kein Mensch damit zuerst geglaubt, dass es passiert und dann ist diese Welle gekommen. Das Zweite ist eine begrenzte Form von Terrorismus. Die geht halt eher aus dem Nahen und Mittleren Osten aus. Da schaukelt sich sehr vieles hoch jetzt über den mehrere Jahre andauernden Krieg, den zwei Jahre andauernden Krieg mit Israel. Da sind sehr viele Verwerfungen, auch bei uns in der Migrationsgesellschaft, die nur sehr schwer versteht, warum Europa sich so positioniert, wie sich positioniert. Und Europa selbst hat natürlich eine große Abhängigkeit von beiden Regionen, insbesondere was Rohstoffe betrifft, was Erdöl, was Erdgas betrifft, was auch die Zukunft betrifft von flüssigem Wasserstoff oder so. Da geht man auch sehr stark aus, dass dort viel produziert werden kann. Und zugleich vor allem die seltenen Erden und andere Mineralien am afrikanischen Kontinent. die sind für uns wahnsinnig wichtig. Die sind sehr wichtig für die technologische Industrie. In jedem Chip haben wir einen Haufen von den Sachen drinnen, Lithium, Kobalt, Gold, was auch immer. Sie sind auch wichtig für uns, für eine grüne Veränderung, also quasi eine grüne Industrie wird ohne flüssigen Wasserstoff oder flüssigen andere als Carbone, also Formen, also wie Öl und Gas, nicht auskommen. Das werden wir auch aus diesen Regionen beziehen müssen und insofern ist die Stabilität wichtig für uns. Aber man sieht auch ein anderes Beispiel, also nicht nur unmittelbare Lieferketten mit Rohstoffen und so, sondern auch natürlich der Handel und Verkehr mit China und dem südlichen Asien, Südostasien. Das geht durch ein paar so Engen durch. Mhm. Die wichtigste Enge ist natürlich die durch den Suezkanal und durch das Rote Meer, an dessen Ausgang Bab el-Mandab, also zwischen Ostafrika und Jemen gelegen, 20 Seemeilen breit oder ungefähr. Da geht 2/3 aller unserer Handelsströme Richtung Südostasien, gehen einmal da durch und überwiegend am Schiff. Mit einer der Gründe, warum jetzt in diesen Kriegen da bei Ostafrika und in Jemen die Europäische Union sich engagiert mit dem Schutz der Seewege. Mhm. Also würden diese Seewege unterbrochen werden, dann wäre es für unsere Wirtschaft ganz schnell einmal sehr massiv spürbar, Preissteigerungen, Ausfälle von wichtigen Gütern oder auch die Lieferung von Waren, die in Teilen in China und in Teilen bei uns gefertigt werden. Man denke nur an die Autoindustrie. Also das ist natürlich sehr, sehr spezifisch, diese Frage dieser Meerenge dort. Das klingt so trivial, hat aber extreme Auswirkungen für unsere arbeitsteilige Wirtschaft, wo wir jetzt sehr stark mit Südostasien verbunden sind.
Das klingt wirklich sehr spannend alles. Welche Rolle hat denn China in Afrika übernommen in den vergangenen Jahren?
Eine interessante, sagen wir es mal so. China hat sich sehr stark darauf konzentriert, alle die Lücken und Schwachstellen, die Europa hat, obwohl wir nach wie vor der größte Geber sind am afrikanischen Kontinent, vor den USA. Also die Europäische Union und ihre Mitgliedstaaten zusammen sind der größte Geber und Unterstützer des afrikanischen Kontinents, vor den USA, aber auch vor China und vor Indien. In einigen Ländern ist China aber in den Direktinvestitionen vor Europa und vor allem viel schneller. Das heißt, im Eisenbahnbau, im Ausbau der Häfen und insgesamt der Infrastruktur ist China mit seinen Entscheidungsprozessen viel schneller und viel effektiver als die Europäische Union, investiert dort sehr viel, kommt den afrikanischen Staaten auch entgegen, insofern als sie keine menschenrechtlichen oder sonstigen Bedenken haben, während wir das alles zu Recht abwägen und sagen, was passiert dort, macht China das konditionslos. Also mit autoritären Regierungen zusammenzuarbeiten ist für China einfach, viel einfacher als für uns. Und daher sind sie gern gesehen. Über die Bausubstanz, weil sie sehr viel bauen vor Ort, lässt sich manchmal streiten. Also gerade das angesprochene Gebäude, weil du die Institutionen angesprochen hast, der Afrikanischen Union, die hat China finanziert und gebaut. Das ist jetzt von der Bausubstanz her nicht europäischer Standard, das kann man mal sagen. Nichtsdestotrotz investieren sie sehr viel, bauen sehr schnell, gehen große Projekte an, wie die Erschließung eben über Eisenbahnlinien, aber halt immer direkt dorthin, wo ihre Interessen liegen, und das sind die seltenen Erden. Nicht umsonst hat China also den allerhöchsten Prozentsatz aller wichtigen seltenen Erden global in seiner Verfügungsgewalt, entweder weil sie über die Schürfrechte verfügen oder auch den Zugriff durch die Infrastruktur besser bewerkstelligen können als andere. Viele afrikanische Staaten haben sich extremst verschuldet, beim Westen, bei den internationalen Finanzgebern, aber auch bei China. Anders als bei Europa wissen wir aber noch nicht, was da passieren wird. Weil die Afrikaner sind es gewohnt, dass die Europäer irgendwann einen Schuldenstrich machen und sagen so nach 30 Jahren, wir erlassen euch die Schulden oder wir wandeln sie um. Ihr habt die Zinsen gezahlt und über die Zinszahlung der 30 Jahre sind wir so bare ausgestiegen, wie man bei uns sagen wird. Also das ist für beide Seiten ganz gut. Bei China weiß man das noch nicht. Man weiß noch nicht, was China machen wird, wenn die afrikanischen Staaten nicht in der Lage sind, ihre Schulden zurückzuzahlen. Mhm. Das tritt jetzt das erste Mal ein in einigen Ländern. Und wir gehen davon aus, dass sie sehr starken Druck ausüben werden im Sinne von: Dafür wollen wir aber was haben. Ein neues Schürfrecht oder dafür gehört uns der Hafen oder sonst irgendwas. Und was wir schon mal gesehen haben in der Entkolonialisierungsphase war, dass das so viel Druck auf die Gesellschaften ausübt, dass Regierungen, wenn sie sowas tun, stürzen können und dass dann autoritäre Regierungen kommen, die zum Beispiel Enteignungen machen. Die sagen, das gehört zwar China, aber wir enteignen es zurück. Also wir erinnern uns an große afrikanische Staatsführer in Nordafrika, aber auch im Südlichen, die dann so Enteignungswellen gemacht haben, ein kommunistisches, quasi kommunistisches Regime errichtet haben und gesagt haben, ja, wir zahlen jetzt die Schulden nicht zurück und der Haufen gehört jetzt wieder uns, es wird wieder enteignet. Wie China damit umgehen wird, wenn so etwas eintreten würde, wissen wir noch nicht. Sie beginnen langsam auch mit ihren militärischen Fähigkeiten Richtung Afrika zu schauen. In Djibouti einen Hafen, bei ein, zwei UN-Missionen, obwohl sie lange nicht bei UN-Missionen dabei waren, Truppengestellungen. Und das ist natürlich ein Anzeichen dafür, dass sie sehr wohl die Augen drauf haben und sich fragen, was passiert mit unseren Investitionen? Kriegen wir das wieder zurück oder treten wir in einen Konflikt mit afrikanischen Ländern? Das wird jetzt nicht heute sein, das kann man so nicht sagen. Aber das nächste Jahrzehnt wird spannend werden im Hinblick auf diese Frage.
Kommen wir zu Österreich zurück und zum Bundesheer. Österreich muss ja auch einen sicherheitspolitischen Beitrag liefern, so wie alle anderen europäischen Länder ja auch. Welche Kooperationen oder Ausbildungsprogramme haben wir in Afrika zum Beispiel?
Also in Afrika konzentrieren wir uns auf im Wesentlichen drei Länder. Das sind im Westen der Senegal und Ghana und im Osten Kenia und dann beteiligen wir uns nur an der EU-Mission, aber nicht sehr substanziell, in Mosambik, weil das ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ist. Und wir gehen einmal davon aus, also wenn es ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit ist und es gibt eine EU-Mission, dann gibt es eigentlich keinen Grund, sich nicht daran zu beteiligen, wenn das für uns ein bisschen außerhalb der Reichweite sowohl von der Distanz als auch von der Sprache her ist, weil Sprache ist wahnsinnig wichtig am afrikanischen Kontinent. Du musst dich mit den Leuten in irgendeiner der quasi Lingua Franca, wie auch immer das dort ist, unterhalten können. Und das sind halt nur noch mal auch europäische Kolonialsprachen. Beim Westen, Ghana und Senegal, haben wir unterschiedliche Portfolios. Im Senegal konzentrieren wir uns sehr stark auf die Unterstützung der Spezialeinsatzkräfte. Und dann haben wir so ein durchgehendes Thema durch den ganzen Kontinent, sowohl vom Osten als auch den Westen. Das ist die sichere Lagerung von Waffen und Munition. Das klingt jetzt im ersten Moment nicht so extrem spannend. Man denkt ja immer so, man muss mehr die Truppe unterstützen für die Kampffähigkeiten und so. Und dieser Logistikteil, der hat jetzt nicht so was gleich, total Motivierendes vielleicht. Aber der Punkt ist, sichere Lagerung von Waffen und Munition hat vor allem einen Effekt. Es gibt oder gab immer wieder große Explosionen wegen schlecht gelagerter Munition. Also in Afrika oder wir erinnern uns auch, wenn es keine Munition war, an die Sprengung des Hafens in Beirut 2019 durch diese überlagerten Stickstoffdünger. So, und wenn du jetzt ein Land hast, das in einer eh nicht so guten Situation ist und wo die Bevölkerung sehr zweifelt mit ihrer Regierung, dann kann auch so ein singuläres Ereignis, ein Munitionslager, das in die Luft geht und das vielleicht, so wie es nicht in der Demokratischen Republik Kongo, sondern in Kongo-Brazzaville war, mit über 1000 Toten und so. Das kann einen politischen Prozess auslösen von einem Tag auf den anderen, der eine Regierung zum Kippen bringt. Und das zieht sich jetzt gerade so durch die afrikanischen Länder durch. Ich weiß nicht, der eine oder andere wird das mitverfolgt haben. Der Aufstand in Madagaskar gegen die Regierung, kein Mensch hätte es dafür geglaubt, innerhalb von ein paar Tagen waren die weg. Ja? Und wir denken, dass solche Ereignisse, wie zum Beispiel die Explosion eines großen Waffen- und Munitionslagers, hat einen ganz hohen symbolischen Effekt. Wenn das passiert, natürlich furchtbar für die Menschen, die dabei umkommen und so, das ist sowieso kein Thema, aber das andere ist dieser symbolische Effekt. Der zeigt an, dass ein Land, das sich eh schon wenig um seine Bevölkerung kümmert, oder ein Staat, der sich wenig um seine Bevölkerung kümmert, nicht einmal die Waffen und Munition seiner eigenen Armee in einem guten Zustand lagern kann. In dem Moment brechen im Kopf die Dämme, unter Anführungszeichen. Das ist vielleicht das Symbol dafür, so, die sind total unfähig, die müssen weg. Und jetzt hat es ein paar Länder in den letzten Jahren gegeben, wo das so sprunghaft, ich hätte das eine jetzt erwähnt, Madagaskar, und das könnten vielleicht andere bevorstehen, wo das der Fall sein könnte. Und deswegen konzentrieren wir uns auf dieses Thema. Da haben wir extrem hohe Expertise, da haben wir sehr gute Leute, die natürlich auch dadurch, dass sie in ein, zwei, drei afrikanischen Ländern arbeiten, woanders auch gefragt sind. Da spricht sie irrsinnig schnell herum. Die sagen, wir wissen, ihr habt es im Senegal gemacht, können wir das nicht bei uns in Gambia? das Land, das im Senegal eingeschlossen ist, entlang des Flusses auch machen. Und dann projizieren wir das halt auch gemeinsam mit den afrikanischen Partnern, die wir schon ausgebildet haben, in das Nachbarland oder irgendwo in die Region. Das kommt wirklich, wirklich gut an.
Wenn man alles gemeinsam ansieht, also unsere Einsätze jetzt im Nahen Osten, dann unsere Einsätze, unsere Kooperationen in Afrika, insgesamt, was bringt das für Österreich?
Also es stärkt sicher die Ansehung unseres Landes im sogenannten globalen Süden, der eh stark mit dem Westen und mit der Europäischen Union hadert. Die hadern mit uns aus unterschiedlichen Gründen. Viele sind der Meinung, dass wir sie immer noch kolonial von oben herab behandeln, auch wenn Österreich niemals ein koloniales Land war. Also es ist mit ein Beitrag von vielen anderen Puzzlesteinen österreichischer Außen- und Sicherheitspolitik in einer Krisenregion und die nicht nur darauf wartet, dass in Brüssel, in New York oder sonst irgendwo Beschlüsse fallen, die umzusetzen sind, und das ist ein bisschen schwieriger geworden, sondern es ist die Fokussierung auf Schlüsselbereiche, auf Schlüsselländer, wo wir sagen, da ergeben wir wirklich einen Mehrwert. Es ist ein Erfahrungsgewinn für die eigene Truppe, also am Beispiel der Ausbildung im Bereich der Zerstörung von, wie soll man sagen, schmutzigen Bomben, also selbstgemachten Sprengsätzen, die vor allem terroristische Organisationen natürlich gern bauen wollen. Da machen wir jetzt sehr viele Jahre schon eine Ausbildung für die jordanischen Pioniere. So, das ist rennt wirklich, wirklich super. Die lernen viel dabei, unsere lernen viel dabei. Und wenn jetzt eine Mission im Gaza käme, ich bin ja noch nicht ganz sicher, aber wenn eine Mission käme, in der nach der derzeitigen Sichtweise die Jordanier mit dazu beitragen würden, neue Kräfte auszubilden für Palästina, um in Palästina Frieden zu schaffen. Und mit Gaza kann man sich vorstellen, also da sind, ich weiß nicht wie viele tausend Tonnen an nicht in die Luft gegangener oder herumliegender Teile noch von Bomben, von Raketen, von was auch immer. Also das zu räumen, das wieder sicher zu machen, damit überhaupt erst der Schutt weggeräumt werden kann, damit man dort wieder Häuser baut. Ich glaube noch gar nicht daran, dass es jetzt gleich passieren wird, aber wenn überhaupt, dann ist das die Voraussetzung. Also du musst diese Zehntausenden zerstörten Gebäude, die musst du alle einmal befreien von den ganzen Kriegsüberresten, die da drinnen sind. So, das ist eine Pionieraufgabe großteils. Also wenn es da zum Einsatz arabischer Kräfte käme, unterstützt von den Jordaniern, ausgebildet von den Jordaniern, dann haben wir diesen indirekten Effekt erzielt. Wir haben die jordanischen Pioniere ausgebildet, die jordanischen Pioniere bilden wieder selber wen aus oder sind daran beteiligt, in Gaza diesen ganzen Horror wegzuräumen, damit die Menschen überhaupt wieder vielleicht daran denken könnten, in die Gebäude wieder einzuziehen. Dann hast du einen unmittelbaren Effekt erzielt. Ja, das ist jetzt, wie soll ich mal sagen, so eine Kette von Effekten, das ist jetzt nicht unmittelbar. Aber ich glaube auch nicht, dass es eine große Bereitschaft heute in Europa gäbe, dass wir selber Kräfte dorthin legen würden. Also das ist mit dem schmerzlichen Ende des Nichterreichens der Effekte in Afghanistan, ist das jetzt irgendwie so die Vorgangsweise geworden. Also wir unterstützen wen anderen, damit der das machen kann, weil wir selber nicht mehr wollen, unsere Kräfte dorthin zu schicken.
Immer im Dienste des Friedens. Das heißt, Sicherheitspolitik kann man als Puzzle auch sehen und jeder trägt seinen Teil dann dazu bei, auch zum Schutz des eigenen Landes.
Ja, also ich glaube, einen wirklichen dauerhaften Frieden und davor halt nur einmal Stabilität kannst du ja nur erzielen, indem du unterschiedliche Akteure zum Zusammenwirken bringst. Also die humanitäre Hilfe, die Entwicklungszusammenarbeit, die wirtschaftliche Unterstützung allein wird niemals ohne Sicherheit funktionieren. Und nur Sicherheit ist zu wenig für Menschen, die in Armut leben und so weiter. Die brauchen ja andere essentielle Leistungen auch. Also dieses Puzzlebild, das du jetzt wieder aufgegriffen hast, das ist, glaube ich, entscheidend. Man weiß, jeder Baustein schaut anders aus und am Anfang ist es irgendwie so. Und wenn man es dann zusammenbaut hat, gibt es das schöne Bild, ja, nur durch die unterschiedlichen Puzzle. Und so ist es auch mit der Frage des Beitrags von militärischen Streitkräften für ein friedliches Zusammenleben in Gegenden mit schwierigen Voraussetzungen und durcheinandergebrachten Bevölkerungsgruppen. Da braucht es alle diese unterschiedlichen Elemente.
Ja, wir werden sehen, wie sich das dann weiterentwickeln wird. Ich sage vielen Dank fürs Kommen, für deine Zeit. Ja, das war's für heute und hört auch beim nächsten Mal bitte wieder her.
Das war Hergehört, der Bundeswehr-Podcast.
Ihr habt Fragen, Feedback oder Themenwünsche? Schreibt uns eine Mail an podcast@bundeswehr.at. Wir freuen uns auf euch.